Und hat dann gesagt, Nina, ich weiß nicht, ob es das du warst, aber du hast für mich eigentlich alles verändert. Und ich habe mir gedacht, ja, ich habe es nicht gewusst. Ich glaube auch, dass sie einen Großteil von der Arbeit selber gemacht hat und ich vielleicht nur einen Stein ins Rollen bringen habe können. Aber dass das, dass man gemeinsam mit Kindern Sterndal schaut am Lagerfeuer, echt was bewirken kann, das habe ich in meiner Karriere echt lernen dürfen. Ja.
Platz da.
Platz da, der Podcast der Kinder- und Jugendhilfe Oberösterreich.
Platz da.
Wir erzählen von dem, was wir tun.
Platz da.
Mit allen Facetten aus vielen Perspektiven.
Platz da.
Wir reden über Erfolge, Krisen und berührende Momente.
Platz da.
Hallo Peter, schön, dass wir heute wieder da sind am Podcast.
Hallo Marie.
Wir haben ja heute wieder einen Gast da, das ist die Nina Krautgartner von die Kinderfreunde. Sie ist dort Bereichsleitung für den Ferienbereich und unter anderem auch Beauftragte für den Kinderschutz. Und wir werden Sie heute ein bisschen mit der Nina unterhalten über die Kindererholungsaktion. Wir haben jetzt im Vorgespräch uns schon ein wenig unterhalten, Peter, und da ist eine coole Frage von dir aufgekommen.
Kindererholungsaktion? Was ist das eigentlich, Nina? Liegen alle Kinder auf Massageliegen in einem Mountain-Resort 5-Sterne-Wellness herum und werden von euch betreut? Oder was läuft da ab?
Ja, natürlich, teilweise. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr über die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich ein bisschen was drüber erzählen darf. Und tatsächlich, Peter, ist gar nicht so arg unrecht. Wir haben extrem schöne Ferienhäuser mit am Start, wo es wirklich Hallenbäder oder sogar Saunen gibt. Aber vor allem muss ich sagen, es geht oftmals gar nicht so um die Ausstattung, sondern um die idyllischen Plätze, die wir für genau das ausgewählt haben. Orte, wo die Kids vielleicht anders gar nicht hinkommen, mitten im Bergpanorama in Obertrauen oder irgendwo in Klaffam Hochficht, wo man in der Frische von der Sonne und mit einem echten Panoramablick aufgeweckt wird. Ich habe überall selber schon schlafen dürfen und für mich ist immer ein bisschen Erholung und ich freue mich, dass die Kids dort das selber genießen dürfen.
Ach so, das war mir nicht bewusst.
Ui, schön, jetzt haben wir schon ein bisschen geredet, dass da ganz viele schöne Orte gibt, wo einfach du, Nina, sein darfst mit dem Team und auch mit den Kindern von ganz Oberösterreich. Magst du uns vielleicht kurz erklären, was die Kindererholungsaktion ist?
Natürlich, also es gibt unterschiedliche Varianten. Die eine Kindererholungsaktion ist für 6- bis 12-jährige Kinder unterteilt in eine Woche Aufenthalt oder 2 Wochen Aufenthalt. Und die zweite Variante ist der Kids-Turnus, das sind Jugendliche von 12 bis 15 Jahren. Wir haben das bewusst schon vor vielen Jahren so getrennt, um einfach wirklich auf die Bedürfnisse der Kids gut eingehen zu können oder halt auch Jugendlichen. Und in diese 2 Wochen oder 1 Woche verbringen die Kids mit uns eher einen Urlaub und eine schöne Zeit. 1500 Kinder in unserer Ferienaktion. Und davon sind 360 über die Kinder- und Jugendhilfe dabei. Und wir kriegen immer wieder die Rückmeldung, egal ob jetzt von SozialarbeiterInnen, den Kindern, den Jugendlichen, die Eltern, die Familien an sich oder sogar Familienbegleiterinnen, die irgendwie in der Familie installiert sind, wie wertvoll diese Zeit für die Kids ist. Und wir erkennen es halt auch an dem, dass die Kinder jedes Jahr wiederkommen wollen und das voll genießen. Und es gäbe noch viele mehr. Also wir haben jedes Jahr Wartelisten, die relativ lang leider auch befüllt bleiben und wir können da nicht jeden Kinderwunsch quasi immer erfüllen.
Nina, du hast gesagt, über die Kinder- und Jugendhilfe gibt es 360 Plätze. Wie kommt man denn da dazu? Geht sie da durch die Bezirke und sucht sich die Kinder aus, die zu euch kommen, oder wie läuft das?
Nein, nicht ganz. Also es gibt immer eine E-Mail von der Fachabteilung irgendwann zu Beginn des Jahres, also so Februar meistens herum, an alle Bezirksverwaltungsbehörden und Magistrate. Und da werden die Kontingentplätze verteilt. Das heißt, je nach Größe der jeweiligen BVBs, also Bezirksverwaltungsbehörden oder Magistrate, werden Kontingente verteilt, die dann bis 30. April quasi aufrecht bleiben und die BVBs können aber genauso Wartelistenplätze melden. Und nach dem 30. April fallen diese Wartelistenplätze dann auch. Dann nehmen wir alle Kids mit, die halt vom Alter her noch reinpassen und wie es sich halt gut ausgeht. Genau.
Du hast jetzt auch schon ein bisschen die Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendhilfe angesprochen. An dem Punkt möchte ich jetzt einfach auch kurz erklären, dass ja die Kosten für die Kindererholungsaktion großteils von der Kinder- und Jugendhilfe übernommen wird, damit das einfach auch überhaupt möglich ist und dass für die Familien dann einfach nur Rest ein eigen Selbstbehalt überbleibt von 50 Euro für die Camps. Genau.
Genau.
Das heißt wirklich, Marie, für 2 Wochen Urlaub praktisch in einem wunderbaren Resort zahlen die Familien nur 50 Euro für die Kids.
Genau.
Das finde ich günstig.
Und das ist, glaube ich, auch bewusst damals so gemacht worden, damit man einfach auch Kinder und Jugendlichen das ermöglichen kann, wo es vielleicht auch finanziell ein bisschen enger ist in die Familien. Dass einfach auch alle Kinder eine Chance haben auf eine gute Zeit im Sommer oder viele, viele Kinder eine Chance haben.
Genau, es hat ganz viel mit Chancengleichheit zu tun. Wir wollen es wirklich alle ermöglichen. 50 Euro verschließt im Normalfall keine Türen. Und selbst da gibt es aber Möglichkeiten auf Unterstützung, auch seitens der Bezirksverwaltungsbehörden. Über das sind wir sehr froh. Weil dementsprechend gibt es keine finanziellen Gründe, warum Kinder sowas verwehrt bleiben würde.
Sehr schön. Jetzt würde es uns einfach so interessieren, was ist denn so ein typischer Camp-Alltag, so ein Kindererholungsalltag? Wie schaut sowas aus? Auf was können Sie da Kinder einstellen?
Das ist, würde ich sagen, von bis. Ich werde das ganz oft gefragt und das Erste, was ich da zu Beginn immer sage, ist, man muss dabei gewesen sein, dass man es versteht. Also es ist, ich kann viel erzählen, ich kann euch Bilder malen von dem, wie es ausschaut. Und ich glaube, es entstehen natürlich auch sofort Bilder in die Köpfe der Kinder und Jugendlichen, wenn ich das jetzt beschreibe. Gleichzeitig, wurscht, mit wem ich dann im Nachhinein drüber rede, es kommt dieses, okay, ich habe mir es echt ganz anders vorgestellt oder so, ich muss es gar nicht vorstellen, China. Bei uns ist ein Camp-Alltag sehr viel gemeinsames Zusammenleben. Das heißt, unser Team ist vor Ort, unsere MitarbeiterInnen, die von mir und von meinen Kolleginnen im Büro haben verlesen werden und geschult. Und die sind vor Ort und gestalten den Camp-Alltag. Da kommt es ja immer ganz drauf an, was bringen die ja mit. Also habe ich zum Beispiel einen Kletterinstructor mit an Bord oder eine Outdoor-Pädagogin an Bord. Sehr unterschiedlich. Und es wird gemeinsam gefrühstückt. Also es gibt in der Früh gibt es immer ein großes Wecken, das ganz unterschiedlich funktioniert. Oftmals mit Musik. Es gibt dann in der Früh schon Partys, wo die Kinder aufstehen. Dann gibt es ein gemeinsames Frühstück. Und um 9 startet dann noch ein Morgenkreis, wo man sich alle einmal gegenseitig begegnet, das Vormittagsprogramm. Und das ist von Action bis über Entspannung, über Kreativität kann das alles sein. Oder vielleicht einmal ein Ganztagesausflug. Es wird gemeinsam Mittag gegessen und am Nachmittag geht es nochmal ähnlich ab. Je nachdem, und da haben wir wirklich von bis bei den Dingen drinnen. Es steht natürlich auch ganz oft Schwimmen am Programm. Im Sommer wollen wir ja doch auch ausnutzen. Und nach dem gemeinsamen Abendessen, irgendwann in der Zeit gibt es eine Stunde am Tag das Handy. Wir sind eigentlich eine handyfreie Zone. Das heißt, bei uns gibt es eine Stunde am Tag das Telefon. Wenn sie zusammen oder in der Stunde dürfen wir sie dann die Eltern anrufen. Erfahrungsgemäß ist es so, dass die Kids so nach 7-8 Tagen gerne Handy sich gar nicht mehr abholen. Also das ist recht spannend, wie das gestaltet ist. Irgendwann hat das gar nicht mehr so viel Relevanz in einem Leben. Und vor allem sind unsere Orte meistens so gewählt, dass der Empfang eh grottenschlecht ist. und nach einem gemeinsamen Abendessen gibt es dann nur Abendprogramm. Und das ist je nach Alter der Kinder auch sehr bunt gemischt. Und von bis, und sie dürfen vor allem auch sehr viel mitgestalten. Das heißt, wir fragen auch die Kids, was wollt ihr gern machen? Und vielleicht ist das eine Erholungsaktion, wo Chillen und Wellness und gemeinsam Gestalten vorne steht. Oder es ist eins, wo es am Pool bauen und mit total viel Action irgendwie Klettergarten erklimmen, je nachdem. Und irgendwann dann so rund um 22 Uhr ist Bettruhe. Es gibt bei uns ein gemeinsames Abendritual jeden Abend. Und dann ist nur Teambesprechung für meine Teams. Das gibt es schon noch. Und am nächsten Tag startet es wieder von vorne. Genau.
Wow, also ein riesengroßes Programm einfach auch für die Kids und ganz viele Erlebnisse. Du hast jetzt auch schon das Team angesprochen. Wie schaut da so der Betreuer-Betreuerinnen-Schlüssel aus? Wie viele Betreuerinnen sind da für die Kids da?
Also jede unserer Erholungsaktionen hat eine Teamleitung. Die Teamleitung sind immer schon erfahrene Mitarbeiterinnen, die das schon länger machen. Die sind auch immer auf einer extra Schulung, gemeinsam mit deren Stellvertretung. Und dann gibt es SpringerInnen, die natürlich auch die freien Tage ersetzen. Also unser Team hat auch freie Tage. Und dann wird aufgeteilt im Schlüssel 2:10. Das heißt, auf 10 Kinder kommen 2 MitarbeiterInnen. Das ist ein sehr, sehr guter Schlüssel, der halt wirklich ein bedürfnisorientiertes Arbeiten möglich macht. Vor allem, wenn man es jetzt zum Beispiel mit einer Schul- oder Kindergartengruppe vergleicht, dann wird er schon sehr gesegnet. Und man muss aber auch sagen, für die Kürze der Zeit braucht man es auch wirklich genauso.
Ich will mal kurz zurückkommen auf die handyfreie Zeit. Die Kinder können sich tatsächlich nur ohne Telefon miteinander unterhalten.
Ja, es funktioniert ganz gut. Es ist tatsächlich am Anfang, also was uns schon immer wieder auffällt, ist, dass die Suchproblematik ernst zu nehmen ist und das halt vor allem am Anfang oftmals echt eine Herausforderung ist, aber da sind meine Teamleitungen und die Teams an sich eine selber sehr junge Leute und wissen selber, wie es einer damit gehen würde und sind da wirklich sehr achtsam mit dem, wie es mit den Kindern da umgängen und auch bedürfnisorientiert unterwegs. Und ich habe eben das Gefühl, es wird einer wirklich sehr gut erklärt, sie verstehen das. Und es ist halt einfach cooler, wenn ich mit meinen Freundinnen draußen Fußballturnier oder Tischfußballturnier oder Tischtennisturnier oder was auch immer gerade ansteht, mache und nicht weg muss, weil ich irgendwie ein WhatsApp beantworten muss oder Snapchat schicken. Und das merkt man auch. Und verwenden wir die Handys auch programmtechnisch integriert. Das heißt, dann gibt es halt eine Schnitzeljagd, wo die Handys quasi als Walkie-Talkies funktionieren. Also, oder es gibt eine Fotoschnitzeljagd, wo es Fotos machen müssen mit den Handys. Also wo man echt sagt, okay, da achten wir drauf, wie gehen wir denn damit um, dass sie einen guten Umgang finden. Und nicht, wie spielen wir irgendwelche Spiele. Und eben erfahrungsgemäß ist es echt so, dass sie das dann auch vergessen. Also dass am Schluss dann plötzlich ja die Snapchat-Flammen erlöschen, weil es gar nicht mehr so relevant wird.
Genau. Und einfach ganz viele andere Flammen wahrscheinlich auch aufflammen können in der Kindererholungsaktion. Hast du da so Erlebnisse schon mal zurückgekriegt von Kindern, was eben genau das dann auch beschreibt, wo sie neue Interessen entwickelt haben, neue Fähigkeiten oder neue Stärken von den Kindern vielleicht sichtbar worden sind, weil sie sich einfach auf ganz andere Dinge konzentriert mehr haben?
Absolut. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Geschichten. Ich glaube, eine von meinen Lieblingsgeschichten ist tatsächlich jene von einem LASK-Spieler, dessen Name ich da jetzt nicht erwähne, aber der hat Fußballspielen bei uns auf Camp für sich entdeckt. Und war im Jahr drauf, hat uns dann von sich aus einen Zeitungsbericht geschickt, wo er seine Erfolge quasi niedergeschrieben gehabt hat. Hat uns geschrieben, hey, schau mal, das ist echt cool ausgegangen. Dann habe ich mir gedacht, ja, sehr gerne so. Also ohne, dass wir jetzt da irgendwie, also seine Trainer, gebührt alle Ehre, wir haben ihm sicher nicht Fußballspielen gelernt, aber irgendwie die Idee davon, dass da sowas geben würde, haben wir schon gemacht. Und das ist so ein bisschen das, was wir grundsätzlich wollen. Wir wollen die Selbstwirksamkeit von den Kindern fördern und ihnen auch einfach Interessen, also Möglichkeiten für Interessen geben, die es anders vielleicht nicht gehabt hätten oder hätten.
So eine richtig schöne Geschichte, einfach auch, wo sie was ganz Tolles dann entwickelt hat. Und ich glaube, da gibt es ganz, 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 ganz viele Geschichten, von kleinen Highlights bis zu so großen. Sorry. Kann man es vielleicht auch nur mal kleiner fassen, direkt jetzt für die Camps? Also merkst du da, dass sie die Kinder über die Zeit auch verändern oder dass sie da einfach was bewirkt durch diese Erholung an den Standorten, was du vorher schon beschrieben hast?
Komplett. Also es ist natürlich immer von bis und es geht immer darum, wo fangen die Kids an, wenn sie kommen. Aber ich habe Kinder, die steigen unter Tränen im Bus ein, weil der Trennungsschmerz zu groß ist. Und die Tränen, die sie aber danach weinen, wenn sie wieder heimkommen, weil sie sich vom Team verabschieden müssen, sind oftmals dann noch viel größer. Ich denke, okay, die haben also wirklich eine schöne Zeit gehabt, obwohl sie am Anfang irgendwie Bedenken gehabt haben. Grundsätzlich ist so ein Selbstwirksamkeitsthema. Also ich kriege auch von Eltern Rückmeldungen, wie so Sachen, mein Kind rammt plötzlich das Geschirr weg nach dem Essen. Und sie wissen nicht warum. Und ich so, naja, bei uns ist das halt gelebte Normalität und wenn das alle 60 Kinder und anderen, dann sind die anderen auch und dann gibt es die Option einfach nicht, dass ich schnell los und das nehmen sie sich halt dann einfach mit heim. Und es sind so diese kleinen Dinge oder dass ich, weiß ich nicht, die ganze Hygieneregelung, sie müssen halt für das selber verantwortlich, sie müssen auch selber ihr Gepäck wieder einpacken, natürlich mit Unterstützung, insofern sie es brauchen, aber man merkt halt ganz klar, dass sie da sehr viel in Verantwortungsbewusstsein mitkriegen im komplett altersgerechten Rahmen und was halt einfach passt, wir vertrauen einer und dementsprechend kommt dafür Vertrauen von einer zurück.
Du hast gesagt, Trennungsschmerz, Tränen am Anfang, ist auch Heimweh und so ein Thema bei den Jüngeren während der Woche. Wie geht's ihr mit solchen emotional eher schwierigen Zeiten mit den Kids um? Was macht ihr da?
Komplett, also Heimweh ist immer wieder Thema bei uns, gar nicht nach Alter gestaffelt. Also ich würde oft sagen, dass vor allem die Jüngeren sich da um einiges leichter dann als die älteren Kids. Tendenziell und erfahrungsgemäß. Aber was ich schon sagen muss, wir haben extrem gute Tools, wie man mit Heimweh umgeht. Wir sind da sehr gut vernetzt, dass das suchpräventiv gut abgefangen wird. Das heißt, wir arbeiten unter keinen Umständen mit Placebos oder solche Dinge, sondern wir arbeiten mit ganz viel Empathie und Verständnis, weil es ist nachvollziehbar, dass wenn ich von daheim getrennt bin, wenn plötzlich alles anders ist, der Alltag anders läuft und die plötzlich da andere Ansprechpersonen sind, Bezugspersonen, Mama und Papa nicht da, ist vollkommen nachvollziehbar und wir versuchen da so bedürfnisorientiert und gerecht wie möglich auf die Kids einzugehen und gleichzeitig ist es voll okay, wenn ein Kind dann irgendwann sagt, das geht jetzt nicht mehr und es mag heim und wir werden nie ein Kind zwingen, bei uns auf die Erholungsaktionen dabei zu bleiben. Ganz im Gegenteil, wir versuchen dann mit den Eltern in Kooperation die Abholung zu veranlassen und haben da die Erfahrung gemacht, wenn die Kinder dann einmal die Sicherheit gehabt haben, hey, wenn ich wirklich heim will, dann werde ich eh geholt, dass dann im Jahr drauf die ganzen 2 Wochen ganz easy durchdrucken, weil sie diese Angst nicht mehr haben müssen, dass sie nicht heim dürfen.
Das heißt, da gibt es dann einfach auch nochmal eine neue Chance im Folgejahr, wo die Kinder wirklich gestärkt einige können. Du hast jetzt schon ein bisschen über Herausforderungen gesprochen. Gibt es auch noch andere Herausforderungen, die was dir in deinem Bereich in der Kindererholungsaktion einfach auch begegnen mit den Kindern und den Jugendlichen?
Ja, absolut. Also Gruppendynamik ist natürlich ein großes Thema. Das heißt, die Kinder sind komplett frisch zusammengewürfelt, die kennen oftmals nur Närmt, manchmal aber auch schon ganz viele, weil es vielleicht schon mehrere Jahre mit waren und mit Freundinnen gemeinsam irgendwie die Zeit verbringen. Und das führt halt natürlich zu Herausforderungen. Wir haben komplett diverse Gruppen, das heißt, die Vielfalt ist bei uns groß geschrieben. Gleichzeitig heißt es halt einfach, dass man Kompromisse finden muss, sie auf Ebenen irgendwie verständigen muss, die für alle, egal ob jetzt sprachlich, emotional oder von der Entwicklung her, tragbar und möglich sind. Und da gibt es natürlich die unterschiedlichsten Herausforderungen. Außerdem haben wir sehr viel Struktur und Regelung auf Camp. Wenn Kinder das jetzt gar nicht gewohnt sind von zu Hause, weil es vielleicht Einzelkind sind oder weil es halt einfach daheim nicht so gelebt wird, aus welchen Gründen auch immer, dann kann das schon oftmals schwierig werden. Und dann arbeitet man da schon mit viel emotionale Ausbrüche und Wutausbrüche, wo vom Team auch oftmals viel abverlangt wird. Gleichzeitig darf man auch nicht unterschätzen, dass auch die Teams oft sehr jung sind, frisch zusammengewürfelt sind, vielleicht erste pädagogische Erfahrungen in diese Settings machen. Mhm. Und dementsprechend kann das zu Herausforderungen führen, wo wir einfach auch versuchen, vom Ferienbüro aus extrem gut zu begleiten. Also wir sind 24/7 auf Bereitschaft und dementsprechend halt auch erreichbar für unsere Leute draußen und versuchen da so gut es geht Unterstützung zu bieten. Genau.
Jetzt haben wir schon gehört, dass du auf Bereitschaft im Hintergrund stehst. Besuchst du dann auch manchmal die Feriencamps und kriegst das live vor Ort mit?
Ja, genau. Beides. Die Herausforderungen, aber auch die schönen Zeiten. Also manchmal Gummi, weil es sein muss. Das kann genauso sein. Und gleichzeitig darf ich einfach auch auf jedes Camp auf Besuch fahren, quasi wie eine Art Aufsicht, einfach mal vorbeizuschauen, wie geht es im Team, wie geht es die Kinder. Und das ist dann schon schön, wenn man da mit 60 Kindern gemeinsam am Lagerfeuer und am Sternenhimmel sitzt, ohne jegliche Lichtverschmutzung. Das genieße ich schon sehr.
Das kann ich mir vorstellen. Das macht sie wirklich super. Ich möchte einmal mitfahren.
Ja, sehr gerne.
Aber ich weiß nicht, ob ich bei den 15-Jährigen noch unterschlupfen kann.
Ich glaube, das geht sich nicht mehr aus. Nein, ist aber
ja, schade. Ich möchte ganz kurz, du hast gesagt, das sind oft sehr junge Mitarbeiter, die teilweise das erste Mal Erfahrung im pädagogischen Bereich haben. Wie kommen in der Regel diese jungen Leute zur Erholungsaktion? Wie durch welche Vorerfahrungen oder durch welche Informationen rekrutiert ihr sozusagen?
Also prinzipiell sind wir offizieller Praktikumsgeber. Das heißt, für alle möglichen Ausbildungen, ob jetzt von der BAföG oder Studium Soziale Arbeit, wie auch immer, können wir Praktika vergeben an die Leute. Über das kommen viel halt in Erstkontakt. Am besten funktioniert aber bei uns tatsächlich die Mundpropaganda. Das ist halt Freien, Freundinnen gemeinsam auf Feriencamps fahren und dann halt neue Leute mit dazu erziehen. Das ist bei uns so der Hauptpunkt. Mhm. Und wir haben halt einfach eine WiederfahrerInnenrate aus den Teams, die bei 75% liegt. Das heißt, alle unsere Mitarbeiterinnen, also 75% unserer Mitarbeiterinnen fahren im Jahr drauf wieder und fahren im Durchschnitt dann sogar zwischen 3 und 7 Jahren mit. Das heißt, es ist eine sehr lange Zeit und das genießen wir natürlich sehr. Die kennen das dann einfach, die wissen, wie der Hase läuft, die wissen, wie es funktioniert, auch wie vor Ort alles funktioniert in die jeweiligen Ferienhäuser. Und uns ist da MitarbeiterInnenbindung einfach auch sehr wichtig. Das heißt, wir versuchen echt, dass wir dranbleiben bei den jungen Menschen, die uns da im Sommer unterstützen. Und ich vor allem, aber auch mein ganzes Kollegium rundherum und die Kinderfreunde insgesamt schätzen die Arbeit der Leute draußen ganz arg. Also wir wissen, was diese 2 Wochen völliger Ausnahmezustand heißt und dass man danach auch oftmals 2 Tage durchschläft, um das alles wieder aufzuholen. Das kennen wir und wir wissen das und wissen, wie wertvoll die Arbeit, die sie dort leisten, ist.
Wir haben jetzt auch schon von den Herausforderungen gehört. Unter welchen Kriterien sucht sie dann die Mitarbeiter, MitarbeiterInnen aus für die Feriencamps?
Also unser Konzept sieht vor, dass die MitarbeiterInnen in pädagogischer Ausbildung sein müssen, als Mindestanforderung oder abgeschlossene sozialpädagogische Ausbildung haben und oder ausreichend pädagogische Vorerfahrung. Also es gibt da Menschen, die sind ein Leben lang schon Tanztrainerin oder so und machen das dann durch das, weil sie halt ein Leben lang auch schon Kontakt mit den Kids haben. Das passt für uns genauso. Grundsätzlich haben wir aber ein großes Assessment Center, also Hearings, wo wir die Leute auswählen, wo uns auch langjährige Teamleitungen dann unterstützen und auch da einen Senf dazugeben. Und dann haben wir für jede Person 3 Tage Schulung, wo wir auch nochmal ganz genau auf den Zahn fühlen und schauen, wie funktioniert es. Und eben sehr vertrauensvolle Teamleitungen, mit denen ich ja sehr in enger Absprache bin und einfach sage, okay, wie siehst du das, wie läuft denn das für die, geht das oder geht das nicht? Und es kann auch einmal sein, dass wir uns von Mitarbeiterinnen trennen, weil es irgendwie in einem Format nicht zusammenpasst. Das ist genauso okay. Mhm. Aber im Normalfall, wie gesagt, haben wir 75% extrem gute Leute, die Gott sei Dank im Jahr drauf wieder kommen.
Voll schön, voll schön. Wie alt sind die jetzt so? Jetzt haben wir vorher gehört, das sind oft auch junge Mitarbeiter, MitarbeiterInnen. Was für Altersspanne haben wir da so zwischen die Betreuer, BetreuerInnen?
Also wir haben wirklich sehr, sehr junge Leute mit. Bei uns startet es ab 18 Jahren, wo sie mitfahren können. Mit 18 muss man aber sagen, da müssen schon ausreichend Know-how haben und auch ein bestimmtes Standing. Das heißt, auf das achten wir sehr. Ansonsten ist eigentlich so das Alter ab 19, 20. Unsere Teamleitungen sind mindestens 23 Jahre alt und da spannt sich der Bogen halt dann. Also ich würde so sagen, spätestens mit um die 30 hören sie dann doch irgendwann auf, wenn sie so ganz langjährig dabei sind. Wenn sie sich halt dann schon zu oft Urlaub nehmen müssen für die Aktionen. Aber wir haben total viele Menschen, die sich echt 2 Wochen frei nehmen, damit sie sich 2 Wochen Feriencamp geben, mit allem, was dazugehört. Ich bin sehr dankbar dafür, dass wir solche Leute dabei haben.
Ja, ich kenne einige SozialarbeiterInnen, die das immer noch machen, obwohl sie schon mit beiden Beinen lang im 40-Stunden-Berufsleben stehen. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass diese jungen Mitarbeiter, die bei euch auf der Erholungsaktion mitfahren, dann tatsächlich den Weg in die Sozialpädagogik oder soziale Arbeit gehen. Ich erlebe fast in jedem Jahrgang auf der FH immer einige Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die mir erzählen, dass sie selbst als Betreuer oder Betreuerin auf der Kindererholungsaktion waren. Also es schließt sich dann wieder irgendwie der Kreis zur Kinder- und Jugendhilfe nur einmal.
Ja, wir sind ja mittlerweile eine sehr gute Referent. Also ich weiß mittlerweile von sehr vielen Arbeitgebern, die sagen, okay, wenn es ein Feriencamp der Kinderfreunde waren, dann nehmen wir es. Das ist eine gute Referenz. Und was halt cool ist, wir haben mittlerweile echt SozialarbeiterInnen, die in die Bezirksverwaltungsbehörden arbeiten, was für uns super ist, als quasi Kontaktpunkt. Und wir haben aber Menschen, die Teamleitungen bei uns waren und dann auch irgendwann in Führungspositionen wechseln. Mhm. Also ob das jetzt Sonderschuldirektorinnen oder Leitungen von Mutter-Kind-Häusern sind, sind alles zu ehemaligen Teamleitungen von mir und da darf ich, bin ich schon besonders stolz drauf.
Mhm. Das hast du wirklich einfach ganz viele tolle MitarbeiterInnen auch gehabt in der Vergangenheit schon. Ich bin mir sicher, dass unter deinen jetzigen Mitarbeiter, MitarbeiterInnen auch noch ganz viel Potenzial steckt.
Ganz sicher, ja.
Und danke, dass du denen auch den Rahmen gibst, sie da zu entwickeln können. Genau. Was mich jetzt noch interessieren hat, so bei den Kindern, wir haben vorher schon geredet über Herausforderungen, gibt es auch so No-Gos, wo du auch in deiner Rolle dann sagst, das geht einfach nicht, dass das ein Feriencamp passiert, also so Vorfälle zum Beispiel.
Natürlich, das haben wir ganz oft und das ist auch voll legitim, wenn beide von beide Blickwinkel betrachtet. Ob die Kinder jetzt zum Beispiel sagen, für sie passt Feriencamp nicht und sie wollen heim, ist genauso okay, wie für uns passt ein bestimmtes Verhalten nicht aufs Feriencamp und deswegen müssen wir sagen, wir müssen das Kind jetzt früher heim schicken. Das ist natürlich immer dann, wenn Selbstgefährdung im Raum steht. Also Selbstgefährdung ist einfach was, wo wir sagen, wir sind keine psychiatrische Einrichtung. Da müssen uns wir auch einfach distanzieren und auch unsere Teams schützen. Und Fremdgefährdung ist ja halt auch nur, also ist ab einem bestimmten Punkt auch nicht mehr tragbar für uns, wo wir einfach sagen, okay, dem Zeitpunkt stoppen wir einfach. Und das ist ja legitim. Und es gibt auch einfach Kinder, wo die Struktur und das Setting von Feriencamps einfach auch für sie emotional nicht tragbar ist. Mhm. Und wenn sie das dann nicht von sich aus artikulieren, kann es sein, dass wir sagen, hey, nein, dann machen wir da jetzt einen Stopp.
Mhm. Jetzt, wo wir in Richtung Abschluss dann auch gehen, wollte ich dich einfach auch noch fragen, ob es besonders berührende Geschichten gibt. Du hast uns vorher schon von einer erzählt. Bei so vielen Kindern, wie es da gibt im Sommer, gibt es sicher noch ganz viel. Magst du uns vielleicht nur eine erzählen, die was die persönlich auch wirklich berührt hat?
Es gibt tatsächlich ganz, ganz viele. Ich müsste die ganz kurz überlegen, was so eine von den schönsten ist. Ja doch, ich weiß auch nicht. Ich war selber Leitung von der familientherapeutischen Erholungsaktion vor ganz, ganz vielen Jahren und habe da eine Familie mitgehabt, die wirklich ein ganz ein schweres Paket zum Tragen gehabt hat. Und wo man im Nachhinein dann wie in die Bereichsleitungsfunktion gegangen bin, sind sie noch weiter mitgefahren auf die familientherapeutische Erholungsaktion. Und ich habe halt nur ein bisschen mit einer Kontakt gehabt durch das. Und mittlerweile ist es so, dass ich von denen einmal im Jahr einen Brief kriege, was man halt schreiben, wie es einer so geht und was sie so tut. Und die Kinder werden halt auch recht groß. Die Tochter von denen war zum damaligen Zeitpunkt, wie die Fähre geleitet habe, 5 Jahre alt. Und ist mittlerweile 16 und hat sich jetzt beworben als Mitarbeiterin, also als Helferin auf unsere freiverkäuflichen Camps gibt es die Möglichkeit, dass man mitarbeitet und war dann da beim Hearing und ist dann danach noch, also es ist online, unser Assessment Center ist dann danach noch dabei geblieben und hat noch kurz mit mir reden wollen und hat dann gesagt, Nina, ich weiß nicht, ob es das du warst, aber du hast für mich eigentlich alles verändert. Und ich habe mir gedacht, ja, ich habe es nicht gewusst. Ich glaube auch, dass sie einen Großteil von der Arbeit selber gemacht hat und ich vielleicht nur einen Stein ins Rollen bringen habe können. Aber dass das, dass man gemeinsam mit Kindern Sterndal schaut am Lagerfeuer, echt was bewirken kann, das habe ich in meiner Karriere echt lernen dürfen. Ja.
Richtig schön, ist richtig schön. Du hast jetzt die FEA, die Familienerholungsaktion, angesprochen. Das ist ja ein Angebot, wo Familien gemeinsam mit den Kindern auf Urlaub fahren können. Magst du uns da drüber ein bisschen was erzählen, dass wir uns was darunter vorstellen können?
Ehrlicherweise muss ich sagen, ist das mein Lieblingsangebot, das ich konzeptionieren habe dürfen oder immer weiterentwickeln darf. Es sind einfach 10 Familien mit uns vor Ort, auch an einem sehr schönen Ort und mit unseren Teams. Und es gibt 2x3 Stunden Kinderbetreuung am Tag, es gibt Ganztagesausflüge und die Familien werden einfach direkt von uns unterstützt, aber in einem Urlaubssetting. Denn Luxus haben, glaube ich, wenig andere Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen, weil halt im Alltag unterstützen ganz andere Form der Herausforderung ist. Und da kann man einfach an Punkte arbeiten, für die halt im Alltag nicht Zeit bleibt, wie halt bei jedem anderen Menschen, der auf Urlaub fährt, auch. Und das finde ich ist bei der familientherapeutischen Erholungsaktion, wo man mit multiprofessionellen Teams, also einer Therapeutin, Psychotherapeutin und einer Elternbildnerin zusammenarbeiten, einfach echt super schön und passend für die Familien.
Du hast zuerst gesagt, gemeinsam Sterndal schauen und ums Lagerfeuer sitzen, bewirkt was. Dem kann ich nur beipflichten. Ist es wahrscheinlich auch bei euren Aktionen so, dass das Überpädagogisieren nicht so das Thema Nummer 1 ist, sondern wirklich eher im Erleben, im Tun, im Fühlen, im Spüren liegt und deswegen auch die Kinder davon sich viel mitnehmen können.
Ja, absolut. Und ich glaube halt einfach, dass das einen Unterschied macht. Also man kann natürlich sowas wie sexualpädagogische Workshops in Fülle anbieten und wir haben oft Sexualpädagoginnen in der Mitte, die das von der Kompetenz vielleicht sogar könnten. Und ich glaube, dass diese Gespräche am Abend beim Niederlegen, wenn man bei den Kindern im Zimmer sitzt und mit ihnen nochmal den Tag reflektiert, wo da vielleicht Fragen aufkommen, so viel mehr bringen und viel wertvoller sind, als wenn ich jetzt einen großen Workshop veranstalte. Mhm. Oder wenn ich gemeinsam Rassismus am Feriencamp in irgendeiner Form begegne, das dann ansprich und schaue, wie könnte man denn anders damit umgehen. Das ist einfach echt was, wo ich sage, ja, da spüren sie es und da wissen sie es und so viel leichter. Also es geht ums gemeinsame Erleben und durch das Lernen. Das ist der Punkt.
Wir haben jetzt über die Kindererholungsaktion geredet und auch über die familientherapeutische Erholungsaktion. Nina, siehst du nur Bereiche, wo du sagst, das war super, wenn es das auch noch geben darf? Vielleicht hast du da noch Ideen, wie wir das noch weiterspinnen können, weil jetzt gibt es zwar gute Angebote einfach schon für die Kinder und Jugendlichen da draußen in Oberösterreich, aber gibt es da einfach auch noch mehr, wo man vielleicht hindenken sollte als Kinder- und Jugendhilfe?
Ja, absolut. Also für mich sind das zwei große Aspekte. Zum anderen wäre es immer schön, eine Platzerweiterung zu haben, vor allem jetzt gerade bei den familientherapeutischen Erholungsaktionen, die ich vorher angesprochen habe, wo man wirklich mittlerweile das Doppelte an Familien auf die Wartelisten haben, was mitfahren kann und wo ich einfach sage, okay, da ist der Bedarf so groß und der Wunsch so groß, dass es echt schön wäre, das besser unterstützen zu können. Und was mir immer wieder auffällt, wir haben ganz viele Kinder, die dann oft eben 10 Jahre auf Erholungsaktion fahren und dann sind es 15 und sind halt einfach irgendwann zu alt. Und da ist jetzt von ein paar Kids schon der Wunsch gekommen, dass es danach noch was gibt und mittlerweile auch SozialarbeiterInnen, die uns kontaktieren und sagen, habt ihr was für 16-, 17-Jährige eigentlich auch? Gibt es da auch Möglichkeiten oder Chancen, wo man was machen könnte? Und ich muss sagen, auch als Kinderfreunde sind wir genau für solche Kids und Jugendliche ja ExpertInnen in die Richtung mit, wo kann es denn hingehen, wo kann es in meiner Zukunft, in meinem beruflichen Leben hingehen. Und es braucht halt vermutlich ein ganz neues oder anderes Konzept, weil natürlich kann ich die jetzt nicht 2 Wochen irgendwo in einer Jugendherberge auf Camp schicken und einfach so da, als wären es 12, das funktioniert nicht. Es sind einfach junge Erwachsene und wir würden es ja gern so behandeln und ich glaube, in die Richtung ein Angebot zu erweitern, wäre für mich absolut wünschenswert.
Ui, schön, dass du da einfach auch genau diese Gruppe ansprichst von Kindern und Jugendlichen, weil die was jahrelang mitfahren, 3, 4 Jahre hintereinander und für die das auch teilweise wirklich ein Highlight ist im Sommer, dann gar kein Angebot mehr zu haben, ist schon ein bisschen schade und darum voll schön, dass du denen auch die Möglichkeit geben möchtest oder die mit im Blick hast, dass da vielleicht in der Zukunft einfach nur was geben darf.
Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, Nina, für deine Zeit und auch für die Einblicke, die du uns heute gegeben hast. Ich habe einiges dazugelernt, was die Aktionen betrifft. Und ja, danke nochmal für dein Kommen.
Ich sage auch danke, Nina.
Sehr gerne.
Das war's für heute mit Platz da, dem Podcast der Kinder- und Jugendhilfe Oberösterreich. Schön, dass du dabei warst. Abonniere uns und folge uns auf Instagram unter @platzda_podcast. Und schreib uns deine Meinung. Wir freuen uns auf dein Feedback. Wenn du mehr über uns wissen willst oder mit uns arbeiten möchtest, findest du alle Infos unter kjh-ooe.at. Bis zur nächsten Folge. Mach's gut!